Die 31. Folge von Race Talk hat tatsächlich eine Premiere, denn ich spreche das erste Mal mit jemandem, der auch in der Entwicklung einer Sim-Software, einer Simulation unterwegs ist. Der Devin Braune erzählt über seine Arbeit, er erzählt über Sim-Racing und natürlich auch, wie er die Zukunft des Sim-Racings sieht. Hört einfach rein. Ich wünsche, wie gewohnt, viel Spaß mit Race Talk.
Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport.
Diese Racetalk-Folge wird dir präsentiert von www.simracingportal.de. Als Fahrer an Events teilnehmen oder selbst ein Event veranstalten. Zeige, wer du bist, veranstalte ein eigenes Event und fahre bei exklusiven Events mit. www.simracingportal.de.
Es geht weiter mit Racetalk. Ich habe einen ganz spannenden Gast. Nicht nur einen leidenschaftlichen Simracer, nein, auch jemand, der wirklich mit Simracing auch sein Geld verdient. Auf diversen Ebenen können wir eigentlich so nennen. Herzlich willkommen, Devin Braune.
Ja, moin Manuel und beziehungsweise guten Abend und danke für die Einladung.
Ja, wir hatten eben schon drüber gesprochen, ist kein Geheimnis, dass so Podcasts aufgezeichnet werden. 19.02 Uhr ist es bei mir auf der Uhr am 27.04. Also heute ist Mittwoch und jetzt am Sonntag kommt die Folge raus. Also es ist fast live, oder? Kann man eigentlich so
ja,
sagen. Fast live.
Kleine Zeitversetzung, ein paar Minuten.
Genau. Starten wir doch gleich rein. Du warst eben noch arbeiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wo arbeitest du denn? Weil das ist sehr, sehr interessant. Wusste ich am Anfang auch nicht. Habe ich erst so in so einem Zwischengespräch rausgefunden. Also abends beim Pizzaessen hast du es erzählt. Oh, und ich war sehr überrascht. Erzähl's den Zuhörern nochmal.
Ja, ganz richtig. Ich arbeite bei Studio 397 als offiziell Software Engineer. Sprich, da arbeite ich dann an der Core Game Engine, C++ und den ganzen Kram. Beziehungsweise jetzt kann ich es auch endlich bekannt geben, ganz besonders viel an der Sound Engine. Das Spiel bekommt jetzt eine neue Sound Engine, R-Factor 2. Und ja, da habe ich jetzt tatsächlich 2 Jahre Arbeit reingesteckt, gut. Und das lässt sich auch hören.
Wie muss man sich die Arbeit vorstellen?
Naja, wie so Programmierer eben leben, von Pizza, Kaffee und ein bisschen Code, ne?
Okay, aber du arbeitest dann schon von zu Hause.
Ja, genau. Also das ist Homeoffice, alle remote. Das komplette Studio arbeitet quasi um die ganze Welt verteilt. Ist einfach billiger, da findest du bessere Leute und ist halt für jeden angenehm.
Also du bist dann aber nicht, wenn du Sounddesign oder das Soundmaß, den Soundmaß sitzt du da nicht irgendwo und nimmst das auf, sondern du bist dafür da, das ordentlich ins Spiel zu implementieren.
Genau, ich mache ja erstmal nur den Code hauptsächlich. Das Design selbst, da habe ich zwar auch dran mit, aber viel aufnehmen tun wir jetzt nicht. Oft kaufen wir quasi, was wir dafür nötig brauchen. Ja gut, ein eigenes Studio habe ich natürlich schon hier. Kleines Heimstudio, aber damit kann man ja schlecht Motoren aufzeichnen. Von daher wird das meiste dann quasi am PC geregelt.
Hast du etwa kein Studio, wo du ein Auto reinstellen kannst? So wie
eigentlich. Ich habe leider keine Autos.
Ach so. Ja, okay. Akzeptiert. Wird aber ja bestimmt noch. Auf jeden Fall jetzt schon mal zum Anteasern oder so zum Reinkommen. Verdammt spannend in der Entwicklung. Ich glaube, da werden jetzt viele Zuhörer richtig heiß sein drauf und wollen vielleicht mehr erfahren. Aber was ich viel interessanter finde, wo kommst du denn überhaupt her in Sachen Simracing? Du hast ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel und hast ja auch schon einiges erlebt. Fangen wir mal von vorne an, Devin Braune. Wie bist du zum Simracing gekommen? Was waren so deine ersten Erfahrungen und ja, wie hat sich das Ganze entwickelt bei dir?
Wie weit wollen wir zurückgehen? So. 10 Jahre, 20?
Mach's kurz, nicht zu kurz, wir haben Zeit. Also wir haben ja im Podcast ja eine gute Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, solange du so viel Zeit hast. Von daher, du kannst ruhig ausholen.
Also das ließe sich auch gut durchaus füllen, aber also ganz am Anfang tatsächlich, ich glaube im Alter von 3 oder sowas, hatten wir eine PlayStation 1 zu Hause, da gab es dann das Formel 1 Spiel, das hieß dann auch einfach nur Formel 1, dadurch habe ich dann den ersten Kontakt mit Rennspielen gehabt. Kurze Zeit später habe ich dann die Grand Prix-Serie entdeckt für den PC. Also wirklich buchstäblich ein Jahr später. Ja, und dann war ich drin in dem ganzen Geschäft. So, Lenkrad gab es dann im Alter von, ich glaube, 4 oder 5. So ein billiges Plastikding, reichte ja aus. Ich meine, war ja nur Spielzeug. Für mich war es auch nur Spielzeug. Ich habe es ja nicht verstanden, was passiert ist. So, das Problem ist, dadurch wurde ich dann in den Kartsport katapultiert. Nach ein paar Jahren da ging es allerdings wieder zurück ins Simracing, da ich durch den Kartsport das Ganze dann wieder neu entdeckt habe. Denn da gab es dann die Simulation, wie nennt sich das Ganze, Race. Und ich hatte bereits ein Lenkrad zu Hause, weil ich mittlerweile zu PlayStation 2 geupgradet bin für Gran Turismo 4 und DTM Race Driver. So, dann habe ich mir also direkt Race von so einer Messe mitgenommen, wo ich aufgrund des Kartsports war. Hab's zu Hause installiert, Lenkrad am PC und ich fand das fantastisch. So, wie sich herausstellte, war Race auf R-Factor 1 basiert, sprich prinzipiell, womit ich jetzt arbeite. Also full circle das Ganze.
Also gleich reingestartet. Im Kartsport warst du im Kartslalom, wenn ich das richtig im Kopf habe, unterwegs, richtig?
Hauptsächlich, aber ich habe auch Rundstrecke gemacht, nur da hat dann nach 2, 3 Jahren das Geld nicht mehr gereicht. Aber ja, Turnierkart bin ich auch gefahren, also das ist so Klötzchenkart. Und alles, was damit bei war vom ADAC.
Und du hattest dort auch Kontakt mit einem, den ich schon im Podcast hatte. Und ihr habt euch über Simracing wieder getroffen und seid jetzt Best Buddies. Ich denke, du weißt, wen ich meine.
Genau, das ist der Nico Hillebrand.
Genau, so ist es. Ja, ihr zwei habt ja echt schon viel erlebt zusammen, wenn man euch so ein bisschen zuhört. Was ich aber jetzt gerade voll spannend finde, du hast gesagt, du warst im Kartsport unterwegs. Klar, ist teuer, auch das hatten wir hier in dem Podcast jetzt zu Genüge, glaube ich, dass so eine Saison mal schnell 100.000 Euro aufwärts kosten kann. Wie war das für dich? Wie alt warst du da, als du im Kartsport unterwegs warst?
Also ich habe angefangen im Alter von, ich glaube 4 habe ich zum ersten Mal Leihkart gefahren, 5 dann im Verein für Kartslalom und mit 7 habe ich dann, glaube ich, Rundstrecke angefangen. Aber alte Slalomkart vom Verein abgekauft, bisschen umgerüstet, dann ging das schon. Dann damit 2 Jahre rumgefahren, dann ein Rennkart gekauft, ein vernünftiges. Mhm. Und ja, so wie du schon sagtest, das Problem ist, es kostet dann extrem viel. Wo andere dann ein Budget hatten, das hoch fünfstellig war, sind wir dann mit 1.500 Euro die ganze Saison gefahren. Da kannst du dir vorstellen, da wird halt ein alter Satz Reifen vom letzten Jahr irgendwo ausgegraben, draufgemacht und die ganze Saison mitgefahren. Ist ganz interessant, macht aber auch tierisch Spaß.
Ja, bist du ja überhaupt konkurrenzfähig gewesen? Wahrscheinlich kaum, oder? Also von der, vom Material her nicht.
Interessanterweise gab es da so Tricks. Vom Material her eigentlich nicht. Aber dann gab es ja noch den Joker-Regenrennen. So, okay. Und wer ein Rennen gewinnt, muss aufgrund des Reglements das nächste Rennen mit einem ADAC-Motor starten. So, und so gewinnt man dann noch das nächste Rennen.
Also du hast auch schon das ein oder andere Mal auf dem Podium stehen dürfen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe.
Ja, auf der Rundstrecke leider nicht so häufig, einfach weil ich nur 2, 3 Saisons oder so hinter mir hatte. Aber im Slalom eigentlich jedes Rennwochenende.
Würdest du wieder in den Kartsport wollen oder bleibst du aktuell lieber beim Simracing?
Also das Simracing hat natürlich den Vorteil, nicht nur, dass es deutlich günstiger ist, sondern schlichtweg, man kann es einfach jederzeit machen. Es ist viel, viel flexibler. Mhm. Und entsprechend würde ich natürlich dann hauptsächlich auf Simracing fokussieren. Ich werde niemals weiter als hobbymäßig Kartsport betreiben. Aber ich habe immer noch ein Kart, regelmäßig geht es dann wieder auf die Strecke und jetzt zum Spaß haben reicht's ja.
Welche Strecke fährst du da?
Alles, was in irgendeiner Form halbwegs fahrtechnisch erreichbar ist und Spaß macht. Zum Beispiel Genk, Kerpen, also die typischen Fiat-Strecken, die man auch so aus dem Weltkartsport kennt.
Also nicht nur im Kartsport auf den großen Strecken unterwegs, muss man ja sagen, du bist ja auch im Virtuellen wirklich groß unterwegs. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir so die Brücke kriegen. Kartsport hast du gemacht und dann ging es ja über diverse Ebenen ins Simracing hinein. So, du hast gesagt, du hast relativ früh angefangen. R-Factor 1 war so einer der großen Themen. Oh, haben ja ganz viele gespielt damals noch, da sind ganz, ganz viele gefahren. Ist ja heute immer noch ein großes Thema in gewissen Bereichen. darfst mich gerne korrigieren, aber ist ja in gewissen Bereichen immer noch Thema R-Faktor 1. Nur beim Endkunden nicht, oder? Sehe ich das richtig?
Ja, relativ. Also ich sag mal, so ziemlich alle modernen Simulationen außer Assetto Corsa haben in irgendeiner Form eine Verbindung zu dem, woraus R-Faktor 1 entstand. Gut, iRacing ist jetzt schon sehr, 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 sehr weit davon weg. Die haben ja mit Grand Prix Legends, glaube ich, angefangen oder sowas, ja. Aber da hast du natürlich Overlap mit den Leuten, die daran gearbeitet haben irgendwann mal. Und die meisten anderen Simulationen, wie schon gesagt, die sind da in irgendeiner Form drauf basiert. Raceroom gibt es ja heute noch, ist immer noch aktiv in Entwicklung. Automobilista 1 war ja quasi R-Faktor 1.5. Und dann hatten wir noch, ja gut, das neueste jetzt Automobilista 2, das ist Project Cars. Project Cars kam auch ursprünglich von der Engine, also das ist überall in der kompletten Industrie.
Ja. Vielleicht jetzt auch nochmal für ganz viele so ein kompletter Game Changer deine Aussage, wenn sie das hören. Auch wenn doch die Älteren, die dabei sind, eigentlich schon ein bisschen darüber Bescheid wissen. Glaubst du, wenn man so sich das Ganze anschaut, dass das zukünftig auch so sein wird? Oder denkst du, diese großen Engines, jetzt wie so eine Unreal Engine oder Unity oder die ganzen Engines von den ganz, ganz großen Studios werden irgendwie den tatsächlichen Renn-Engines irgendwann gefährlich? Gerade du kannst da wahrscheinlich so ein bisschen mehr vom Gefühl her sagen als der neutrale Beobachter.
Also ich glaube, die Technologie, die da verbaut wird, ist zum Teil relativ interessant, aber die Engines selbst sind quasi irrelevant für die Industrie. Denn wie jetzt Assetto Corsa Competizione oder das neue NASCAR-Spiel gezeigt haben, taugen die Engine nicht viel für das, was wir brauchen in der Simulation. Und sieht zwar schön aus, das Ganze, aber kommt mit technischen Schwierigkeiten, die einfach schwieriger zu überwinden sind, als einfach eine eigene Engine dahin zu stellen, die vielleicht andere Schwierigkeiten dafür hat. Aber da wir mit den meisten Simulationen viel E-Sport betreiben, hat man dann lieber technische Schwierigkeiten, irgendwelche komplizierten Sachen einzubauen, als jetzt zum Beispiel Latenzen oder einfach Performance-Probleme.
Wie siehst du die Entwicklung in den vergangenen Jahren, gerade wenn du jetzt Latenzen und sowas sagst, von den Simulationen an sich, wenn du schon so lange dabei bist? Ändert sich da sehr, 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 sehr viel oder sind die Simulationen jetzt seit ein paar Jahren da doch schon auf einem so hohen Level, dass da nicht mehr viel gehen wird?
Ach, da ändert sich schon seit, ich glaube, gut 10 Jahren nicht mehr allzu viel, weil, sag mal, das letzte Mal, dass irgendwas groß revolutioniert wurde, war gegen 2010 rum, als auch R-Faktor 2 entwickelt wurde, Assetto Corsa gerade rauskam ungefähr. Das war quasi die Basis und alles, was darauf aufgebaut wurde, waren wirklich nur noch minimale Iterationen. Und also grundsätzlich ist zum Beispiel auch Assetto Corsa Competizione nichts anderes als das Konzept von Assetto Corsa, also physiktechnisch jetzt gesehen, sind ja alles nur Simulationen. Aber mit einigen Verbesserungen hier und da, wo es halt einfach vorher nicht ging, damit man die ganzen Mods nicht kaputt macht oder sowas.
Also irgendwie ist alles ein Haufen. Ähnlich wie eigentlich auch bei den Simracern. Wir sind ja auch alle irgendwie zusammengehörend. Und ein kleiner, großer Haufen. Du entwickelst ja nicht nur, du fährst auch sehr, sehr viel virtuell. Ja, da kann man schon sagen, sehr, sehr erfolgreich. Wo bist du unterwegs? Wo kann man dich denn auf der Strecke finden? Du hast nämlich auch schon einiges gewonnen und einiges erlebt. Aber wo fährst du denn aktuell, wenn man als Softwareentwickler mal nicht am Entwickeln ist?
Aktuell fahre ich tatsächlich fast gar nicht.
Tatsächlich, okay.
Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen als Überraschung, aber ich habe eine kleine Pause gebraucht. Das letzte Rennen, wo ich wirklich aktiv dran teilgenommen habe, war das letzte Le Mans Virtual. Seitdem fahre ich quasi nur noch zwischendurch mal abends aus Spaß oder um Fahrzeuge zu testen oder dies und das halt, Kleinigkeiten. Demnächst geht es dann wieder weiter mit der RCCO World EX. Mhm. Da fahre ich dann die ganze Saison mit. Allerdings werde ich das, glaube ich, auch als einzige Serie fahren, also nichts anderes nebenbei fahren.
Wird die Serie, wo ich vergangenes Jahr den Race Director machen durfte. Bin mal sehr gespannt, wie sie dieses Jahr das Ganze machen. Ich hoffe für den jetzigen Renndirektor, dass das alles ein bisschen entspannter wird. Ich glaube, du kannst dich da noch gut an letztes Jahr erinnern.
Ja, richtig, das Format also hat leider sehr viel aggressives Fahren provoziert und letztendlich war es eher Gewürfel für alle Seiten, was passiert ist. Also war aber ganz witzig. Und
erzähl weiter ruhig.
Das Feedback hat man sich ja zu Herzen genommen. Also diese Saison hat ja einiges geändert. Sehen wir mal, ob sich das auch bessert.
Ja, wobei, man muss ja auch sagen, was ich halt bei vielen Serien nicht verstehe, du hast so unglaublich talentierte und unglaublich gute Fahrer und die kriegen es halt nicht auf die Reihe, sauber durch irgendwie so ein Rennen zu kommen. Wenn du dann Rookie-Styles siehst oder semi-professionelle Fahrer, also ich denke, du weißt ungefähr die Leistungsstärke oder der Zuhörer wird auch wissen, welche Leistungsstärke ich jetzt da meine, ohne das irgendwie werten zu wollen. Die fahren teils saubere Rennen als dann halt die Profis. Glaubst du, das liegt da irgendwie auch dran, dass man sich da zeigen will oder noch mehr beweisen muss? Oder woran kann sowas liegen?
Geld, ganz einfach. Viele Profis kriegen satte, also wirklich satte Boni, wenn sie entweder ein Podium platzieren oder gleich gewinnen. Und entsprechend wird dann auf Teufel komm raus gefahren, als muss man unbedingt das Rennen jetzt gewinnen, um sich quasi nächsten Morgen das Brot leisten zu können. Und es ist jetzt nicht bei allen so. Es gibt auch einige, die einfach nur aggressiv sind, weil sie es halt einfach sind. Aber es ist mir schon oft genug untergekommen, dass jemand, der problemlos mit dem zweiten Platz zum Beispiel sich für irgendwas qualifiziert hätte, dann unbedingt noch den ersten haben wollte und letztendlich das Ganze in der Mauer geendet ist.
Wie gehst du an das Ganze ran, wenn du jetzt fährst? Sagst du, hey, ich nehme lieber einen zweiten Platz mit? Oder sagst du, oh komm, ist eigentlich egal, ich nehme lieber das Preisgeld?
Also grundsätzlich mache ich das Ganze ja gar nicht für das Preisgeld. Alles Preisgeld geht direkt in den Simulator rein. Und da mein Simulator jetzt gerade schon so gut ist, dass ich eigentlich da keine Upgrades für brauche, mache ich es eigentlich nur aus Spaß. Und entsprechend habe ich da auch keinerlei Anlass dazu, jetzt auf Teufel komm raus zu versuchen, mich an irgendwen vorbeizukämpfen. Ich mache das Ganze dann einfach strategischer. Wenn es damit auch nicht klappt, gut, dann fehlt mir einfach die Pace, dann ist das eben so. Dann gebe ich mich damit zufrieden. Und ich mache ja hauptsächlich Langstrecke, also World EX ist ja der Ausnahmefall bei mir mit Sprintserien. Und in der Langstrecke hast du ja viel mehr Möglichkeiten, da per Strategie einfach vorbeizufahren.
Also dann doch eher derjenige, der die Strategie bevorzugt. Also ich weiß nicht, kann man da drüber reden in dem Team? Kann man schon drüber reden, wo du fährst, ne?
Ja, doch.
Können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Wie ist das denn bei euch? Du darfst gleich noch ein bisschen, wie gesagt, mehr dazu erzählen. Wie ist das denn bei euch? Wie läuft denn so eine Vorbereitung für das Virtual No More? Wo man ja sagen muss, es ist sehr schade, dass R-Factor das mit Le Mans irgendwie gedeichselt hat, weil in iRacing bin ich sehr gerne das 24 Stunden Le Mans Rennen gefahren. Das gibt's ja seitdem nicht mehr. Aber das interessiert dich ja jetzt nicht, aber vielleicht den einen oder anderen Zuhörer schon ein bisschen. Wie kommt man denn dazu, beim Virtual Le Mans zu fahren und wie bereitet man sich da als Team vor? Weil es ist doch ein bisschen was anderes, auch im Hintergrund, wenn man das so mitbekommt. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, als jetzt viele, viele andere Veranstalter überhaupt darstellen können, weil da auch ein ganz anderer finanzieller Background da ist.
Also oftmals sind das irgendwelche echten Teams oder echten Fahrer, die einfach gerne da dran teilnehmen möchten, weil sie vielleicht das Team gut repräsentieren möchten oder selbst fahren wollen. Das ist zum Beispiel bei meinem Team der Fall. Das ist ja Jensen Button, Chris Buncombe. Die wollten beide eigentlich selbst fahren. Ist leider nicht dazu gekommen, aber beim letzten Rennen waren sie dabei. Also das hat ja zumindest geklappt. Dann habe ich auch noch Jota mitbetreut. Da wollte man quasi einfach nur Jota als Team zeigen, was die können. Und entsprechend sucht man sich dann da einfach die besten Fahrer für raus, lädt die dazu ein und dann wird gefahren, mehr oder weniger. Man braucht ja zwei Profis mit FIA-Lizenz, sowie zwei Simracer, die dann einfach keine haben dürfen, beziehungsweise man kann auch welche haben, die welche haben, aber machen halt die wenigsten. Weil in der Regel ist es so, dass vier Fahrer nun mal weniger im Simulator verbringen und entsprechend langsamer sind. Klar, logisch, erklärt sich ja selbst. Aber die Vorbereitung selber, wie läuft das eigentlich? Gut, in dem Fall hatten wir jetzt eine ganze Saison. In dem Rennen davor gab es da keine Saison. Das heißt, man hat sich dann das Auto geschnappt, die Fahrer, die jeweils ausgewählt wurden oder eben welche gewählt. Und dann schon gut einen Monat vor dem Rennen angefangen, sich vorzubereiten. Das heißt dann ja, erstmal ein paar hundert Runden fahren, anfangen mit dem Setup-Bau, Setup iterieren, zwischen allen Fahrern hin und her schmeißen, ob denen das jetzt so passt. Natürlich mit Telemetrie auch noch schauen, ob sich da irgendwas optimieren lässt. Und irgendwann, wenn wir quasi keine Zeit mehr rausholen können, ja, dann fahren wir eigentlich nur noch regelmäßig, um quasi das Ganze wieder aufzufrischen, bis zum Rennen selbst.
Ich bin gerade am Überlegen. Wir hatten dieses Thema schon ein bisschen öfters. Ich weiß, ich springe heute voll viel, weil ich so viel im Kopf habe, was ich eigentlich mit dir gerne noch besprechen wollen würde. Aber du immer wieder so coole Sachen aufmachst und dann passen manche Sachen nicht und dann fühlt sich das an, als würden wir springen. Die Zuhörer werden es aber trotzdem dann hoffentlich irgendwie verkraften. Du hast so ein ganz spannendes Thema. Viele finden ja zum Beispiel dieses Thema ehemalige Formel-1-Fahrer im Sim-Racing oder Formel-1-Fahrer im Sim-Racing sehr, sehr spannend und dann darfst du da noch in einem Team fahren. Ich meine, das bekannteste Beispiel ist ja jetzt Max Verstappen, der da sehr, sehr viel unterwegs ist, aber du hast jetzt auch gesagt, zum Beispiel dein Team mit Jenson Button. Wie ist es denn in so einem Team mit einem ehemaligen Formel-1-Profi oder damaligen, ja, er war noch Formel 1 in der Formel 1, als du schon dabei warst, oder?
Ich glaube, da war er nur noch Test- bzw. Ersatzfahrer.
Okay. Aber selbst da, ja, wie ist das so? Wie arbeitet man da zusammen? Wie ist da so, gibt es da eine klassische Hierarchie, dass dann der Formel-1-Fahrer dann so schon so ein bisschen sagt, also allgemein jetzt in dem Fall bei euch Jenson Button, der dann da reinkommt und sagt, hey, ich habe schon Erfahrung? Oder ist er dann eher so derjenige, der sagt, ey, ihr seid in eurer Welt, ich will von euch lernen und wir profitieren voneinander? Wie muss man sich das vorstellen?
Nee, genau so ist es schon. Also keiner, wirklich keiner, selbst mit noch so vielen Weltmeistertiteln, ist jemals ins Simracing gegangen und hat sich dann dahingestellt nach dem Motto, ich bin hier der Meister, schaut mir zu, so macht man das. Nein, nein, die fragen grundsätzlich nach Hilfe. Die wissen, was wir tun. Die wissen, dass wir wissen, was wir tun. Und entsprechend, gut, man findet sich dann natürlich selbst rein, soweit man kann. Aber es gibt immer Dinge, die sie gar nicht wissen können. Und entsprechend wird danach gehakt, gefragt, gibt es noch Tipps hier? Muss ich hier noch was machen? Muss ich das Lenkrad vielleicht anders einstellen? Setup-Tricks, funktioniert das genauso wie in echt? Oder könnt ihr mir mal ein Setup machen, was in der Kurve das und das macht, weil das jetzt gerade was anderes macht? Und es ist echt interessant. Also die gehören quasi einfach nur dazu und verhalten sich wie talentierte Fahrer mit nicht so viel Erfahrung. Was eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was sie sind. Sie sind nämlich talentierte Fahrer mit sehr viel Erfahrung.
Nur halt virtuell nicht.
Genau.
Ist das dann eine Kopfsache? Wenn man sie motiviert, glaubst du, die können dann da mehr rausholen, wenn sie so ein bisschen auch das reale Fahren abschalten und sagen, hey, das ist jetzt virtuell, ich kann halt doch mal die 110% gehen?
Ich glaube, Kopfsache ist es schon, aber auf andere Art. Denn es gibt Fahrer, die reden sich quasi ein, das ist jetzt ganz anders als das echte, ich kann das gar nicht so angehen, und dann fahren die nicht schnell. Und dann gibt es Fahrer, die sagen, ich fahre es jetzt einfach so wie mein echtes Auto, wenn ich es jetzt überfahren kann, merke ich ja, dass ich es überfahren kann, dann mache ich es eben und dann bin ich eben schneller. Und also ich habe da schon so einige mit einigen Talenten zu tun gehabt, die wirklich zum ersten Mal im Simulator saßen und gefahren sind wie ein erfahrener Simracer, also echt beeindruckend. Und dann hat man natürlich dann die Gegenseite, wie ich schon angesprochen habe, die bewertet den Simulator nicht als das gleiche wie das echte und entsprechend fährt auch nicht so, denkt, das wäre wie Mario Kart und fährt dann entsprechend auch viel zu langsam, arbeitet nicht dran, will nicht trainieren, solche Sachen halt.
Ja, das ist, ich muss bei dem Thema tatsächlich immer wieder an Frank Bieler tatsächlich denken. 2016, glaube ich, war das, oder 2017, ich glaube 2016 war es, bei einem 24-Stunden-Rennen, damals in iRacing, auf der Nordschleife, sagte der, dass es halt schon krass ist, dass es vom Kopf her für ihn eigentlich identisch ist zum realen, du fährst im Team, das ist genau der gleiche Frust, wenn du das Auto wegwirfst, wie wenn du in echt das Auto wegwirfst und so weiter. Der große Unterschied ist aber die Konzentration, die du da mitbringen musst, also diese 100%, die du wirklich permanent fahren musst, was du im Realen eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern was im Realen ja gar nicht geht, bei einem 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife permanent 100% fahren. Wobei, wenn man sich das heutzutage anschaut, sind wir wahrscheinlich schon bei 90-95%.
Ja, ich glaube, also persönlich glaube ich, sind schon bei 99%, wenn es drauf ankommt. Aber im Simulator hast du halt keine Fliehkräfte. Das heißt, du musst dich viel mehr aktiv konzentrieren. Du kannst weniger Autopilot fahren. Und entsprechend ist es deutlich anstrengender mental. Natürlich weniger anstrengend körperlich. Aber man kommt da auch schon ordentlich ins Schwitzen. Und da hat der Frank Bieler auch was Gutes angesprochen. Denn soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe von den Fahrern, die es wirklich ernst nehmen, ist das Simracing wirklich von der ganzen Atmosphäre und allem ziemlich identisch zum echten Racing. Mit einem Unterschied, sie sind deutlich nervöser am Start vom Simracing.
Das ist verrückt, ne? Aber das ist vielleicht dieses Ungewohnte auch, oder? Oder was schätzt du, woran es liegen könnte, dass sie da nervöser werden?
Ich würde behaupten, das ist unter anderem auch das Ungewohnte, aber ich kann es schlecht erklären, weil ich kenne das gleiche Phänomen. Mir ging es genauso nach dem Kartsport. Also mir geht es auch heute noch so. Mittlerweile bin ich noch ein bisschen cooler und gelassener, was das angeht beim Simracing. Aber den Druck, den spürt man noch. Und den gab es einfach vorher nicht im echten Motorsport. Auch wenn man da vielleicht nicht um den Sieg gefahren ist.
Ja, gab es wahrscheinlich auch früher im Simracing nicht bei allen so extrem mit dem Druck. Das hat sich ja auch extrem entwickelt. Also gerade wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Formel 1 sind, wenn du sagst, hey, guck mal, wo ich herkomme, wenn wir Frank Bieler nochmal reinnehmen, wenn man überlegt, wie sich das Simracing allein in den letzten 4 Jahren entwickelt hat, das ist ja unglaublich, oder 5 Jahren oder 6 Jahren. Lass es 2016 sein, wie krass sich das entwickelt hat, auch von der Hardware-Seite, von der Zugänglichkeit. Ich kenne noch die Story von dir, wo ihr mit dem Hillebrand vor Ort wart und dann Riesenprobleme hattet, weil euer Simulator nicht geerdet war und sowas. So Sachen wird es ja heute eher nicht mehr geben, wenn du die moderne Hardware dir anschaust. Das ist verrückt.
Oder wärst du überrascht, das kommt tatsächlich aufs Land an. Ich habe neulich jemandem geholfen, der hatte Probleme mit seinem neuen Direct Drive. Okay. Stellt sich heraus, das liegt daran, dass das komplette Haus nicht geerdet war. Und dann musste ich da erstmal aushelfen und Lösungen versuchen. Denn das ist wirklich problematisch und das ist weiterhin ein gigantisches Problem in Simracing. Das lässt sich auch nicht einfach so abschalten. Da kann man entwickeln, wie man will. Geerdet muss das Ganze schon sein. Aber ich sag mal, mit den neueren Gebäuden und neueren Richtlinien, die sich so in der ganzen EU breit machen, wird es halt seltener. Aber verschwindet auch nicht auf Anhieb.
Ja, wie siehst du die Entwicklung? Findest du es sehr positiv, dass sich das Ganze hardware-seitens so entwickelt, wie dann aber auch sportlich? Also als du damit angefangen hast, war ja niemals davon die Rede oder da hat man vielleicht davon mal gemunkelt, dass man irgendwann damit Geld verdienen kann. Und jetzt ist das ja wirklich schon so das Thema, du hast die Profis, du hast dann das etablierte Mittelfeld und du hast die Einsteiger, ne? Und war das in deinen Augen schon abzusehen und wie siehst du das Ganze?
Also ich finde das Ganze gigantisch. Ich glaube, gegen 2017 hat sich das rauskristallisiert, dass wir so diesen Pfad nehmen werden. Ich glaube, da hat es auch ungefähr angefangen mit World's Fastest Gamer, aber wenn ich mich nicht irre, kann auch 2018 gewesen sein. Aber so ungefähr um den Dreh. Und seitdem ist das Ganze ja wirklich explodiert quasi. Die Hardware ist, konnten wir uns damals nicht mal von träumen. Die Software ist auch enorm besser geworden. Also sämtliche Simulationen haben sich enorm verbessert seitdem. Die ganzen Leute, die da alle dran teilnehmen und die Veranstalter auch noch, das ist ein Traum. Und wir arbeiten wirklich geradewegs darauf zu, dass Simracing und der echte Motorsport Hand in Hand koexistieren.
Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Inwiefern arbeiten wir darauf hin? Inwiefern und aus deiner Sicht? Ja, erzähl.
Also du hast ja quasi die gleichen Personen mittlerweile, die beides betreiben. Also du hast nicht mehr nur Leute, die nur den realen Sport betreiben und Leute, die nur noch Simracing betreiben. Mittlerweile ist es quasi Standard, dass die gleichen Leute beides irgendwo irgendwie machen oder unter einen Hut bringen. Ob eins nur von als Hobby oder als Beruf oder ja als Veranstalter eben. Alles gibt es, klar. Und ich finde da quasi so einen Simracer, den kann man genauso respektieren mittlerweile wie einen echten, eine echte Motorsportlegende. Nur sind wir noch nicht so weit, dass wir quasi Simracer haben, die so alt sind, dass man sie schon als Legenden bezeichnen könnte. Aber sie steuern definitiv darauf hin zu. Also ich denke mal, in 10, 20 Jahren werden wir sowas auch haben.
Ist sehr, sehr spannend, die Zukunft. Du hast ja auch so ein bisschen den Blick drauf von der Software-Seite. Was denkst du, wo wir auch Software-Seitens hingehen können? Wenn wir schon bei dem Thema sind, Zukunft, Helden, Motorsport, virtueller Sport.
Ja, das werden wir sehen. Also ich denke, die Software wird weiterhin sich einfach stetig verbessern, anstreben, realistischer zu sein. Jetzt, wo der E-Sport so explodiert ist, merken wir erst Probleme, die damit entstanden sind, dann entsprechend die nachbessern und ja, neue Technologie verwenden einfach. Also PCs werden immer schneller, entsprechend gibt es neue Technologien, die wir verwenden können. Die Simulationen sehen dann noch echter aus, klingen besser, fahren besser. Also grundsätzlich sieht das Ganze echt positiv aus, muss ich sagen.
Bei mir ist gerade im Hintergrund so unglaublich laut. Ich weiß gar nicht, ob man das gerade hier hört. Ich hoffe nicht. Ich habe das Gefühl, startet gerade ein Flugzeug neben mir. Aber wenn ich hier drauf gucke, habe ich keinen Pegelausschlag. Also ich hoffe, man hört es nicht. Man merkt, ich bin total irritiert. Also das ist total krass. Das hatte ich, ich sag noch hier, hier wird nicht geschnitten in dem Podcast, wir nehmen hier einfach weiter auf, aber so krass irritiert war ich noch nie. Ich weiß nie, was hier los ist. Also ich sehe es auch nicht. Irgendwas im Hof. Jetzt muss ich wieder den Faden finden. Sonst wird dieser Podcast hier komplett kurios. Sorry, also ich bin gerade total raus, weil das ist so krass. Hattest du sowas schon mal beim Fahren, dass dich irgendwas komplett abgelenkt hat und du einfach nicht mehr wusstest, wie, was, wo?
Tatsächlich, ja. Ich weiß nicht mehr, was für ein Rennen oder Event das war, aber plötzlich habe ich einfach vergessen, dass ich eigentlich schon eine Schikane weiter war. Wenn ich gerade fast falsch rum angebremst.
Also dieses Phänomen, was manche am Nürburgring haben, in die AMG-Arena hinein und dann aber die 24-Stunden-Variante fahren müssen und nach rechts abbiegen in die Arena. Also so ungefähr.
Ja, stell dir genau sowas vor. Also das ist auch schon im Kartsport passiert. Echt? Wäre fast teuer geworden.
Oh, ja, das ist bitter. Machst du eigentlich auch was für Konzentration, wenn wir auch, also passt gerade so dazu, machst du Konzentrationsübungen, hast du ein, also mentales Training, machst du Sport, wie beschäftigst du dich, wenn du nicht Pizza essend vor dem Code sitzt und dann auch manchmal am Fahren bist, also Programmiercode?
Ja, grundsätzlich vor allem Kartsport, in den Kartsportzeiten habe ich eigentlich noch Sport nebenbei gemacht, ein bisschen Training, denn also die körperliche Fitness ist wirklich wichtig, sogar im Simracing, das unterschätzen sehr viele. Aber letztendlich im Simracing ist die mentale Fitness halt dominant. Und da ich wirklich viel fahre, gut, jetzt in letzter Zeit, wie gesagt, nicht mehr so viel, aber grundsätzlich schon, bleibt das einfach hängen, glücklicherweise. Also ich habe gesagt vorhin, so dieses Autopilot-Fahren, das gibt es quasi im Simracing kaum. Aber so ein bisschen gibt's das schon noch. Also irgendwann hast du es einfach drin, dass du quasi unterbewusst an den richtigen Punkten anbremst, an den richtigen Stellen das Richtige tust. Wenn du dich stärker konzentrierst, wärst du dann zwar nochmal 2 Zehntel schneller, aber auf Dauer machen das die Reifen sowieso nicht mit. Also kannst du dir das ruhig manchmal erlauben, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zu cruisen in dem Sinne und dann wieder Energie zu tanken.
Fährst du nur Assetto Corsa? Fährst du nur R-Faktor oder fährst du auch Assetto Corsa Competizione, auch mal iRacing? Wie sieht's da bei dir aus?
Ganz bunt eigentlich. Also
du darfst es auch, ja? Du darfst es auch als Mitarbeiter, darfst du auch andere Simulationen fahren?
Streng genommen müsste ich das eigentlich schon, also dürfte ich das eigentlich, aber ich habe tatsächlich nie gefragt, aber bisher gab es da eigentlich keine Probleme. Nein, aber R-Faktor darf ich ja streng genommen am wenigsten fahren, weil ich arbeite da. Entsprechend gibt es dann natürlich irgendwelche rechtlichen Probleme. Wir lösen das dann natürlich mit dem rechtlichen Team von Motorsport Games, wenn es denn mal im Raum steht, die Frage. Also die machen das schon ganz gut, dass ich dann teilnehmen darf. Aber ja, nebenbei
Das ist ein ganz wichtiges Thema, sorry, das fällt mir jetzt erst ein, jetzt wo du es so ansprichst. Das ist ja gar nicht so ohne, ne, wenn du, ja, okay, mach weiter, sorry fürs Reinkommen.
Ja, genau, nee, kein Problem, also, nee, aber alternativ werde ich auch hin und wieder gefragt, ob ich nicht in Assetto Corsa Competizione mal einspringen kann, wenn zum Beispiel irgendwelche Fahrer aus dem Team jetzt nicht können. Mache ich auch manchmal, das Problem ist, dass mein PC wirklich Probleme mit dem Spiel hat, deshalb mache ich es wirklich ungern, aber wenn ich es mache, dann in der Regel erfolgreich.
Ja. Also das mit den rechtlichen, das ist gar nicht so ohne, ja.
Jetzt, das ist richtig. Sagst,
ja, also das muss man sich überlegen. Das ist ja bei dir nicht einfach mal fahren, weil da kann ja jetzt theoretisch, also das ist ja wichtig, dass es geklärt ist, deshalb können wir jetzt ja auch hier drüber reden, aber rein theoretisch könnte ja jemand sagen, okay, du kennst den Code, den du wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt alles kennst, ne, weil du arbeitest in deinem Bereich, und ich gehe mal davon aus, dass das ähnlich ist wie jetzt zum Beispiel bei American Football, wo du dein Fachgebiet hast, du erkennst zwar, okay, das geht so und so und so, aber du bist dann halt schon in deiner Fachrichtung, ne? Also der Quarterback ist jetzt nicht der beste Wide Receiver oder Linebacker oder sowas, aber jeder versteht schon so grob, was der andere macht, und ich denke, so ist das auch bei euch. Und aber trotzdem kann ja jemand sagen, hey, der kennt den Code, der weiß genau, wo er cutten kann, der kennt den Millimeter, also das ist gar nicht so, gerade wenn es um Kohle geht.
Das wurde relativ oft sogar schon unterstellt, ja, aber grundsätzlich in den Wind geschlagen, weil es ist eigentlich Quatsch, dass ich dadurch einen Vorteil hätte, weil stell dir das so vor, in einem realen Motorsport, so eine kleine Analogie jetzt, du wärst Mechaniker und du arbeitest an deinem eigenen Auto, entsprechend kennst du es besser als andere Leute, die zufälligerweise das gleiche Chassis fahren, aber nicht daran arbeiten. Gut, gib dir vielleicht ein bisschen mehr Wissen, wie man das Chassis einzustellen hat, weil du Erfahrungen damit hast. Aber die Erfahrung ist quasi einfach nur ein Resultat damit, dass du damit dich mehr auseinandersetzt. Das kann ja jeder andere auch, da muss man ja nicht dafür arbeiten. Letztendlich hast du halt keinen unfairen Vorteil, sondern schlichtweg einfach nur einen natürlichen Erfahrungsvorteil. Und bei mir kommt der auch nicht dadurch, dass ich damit arbeite, sondern dadurch, dass ich Dinge teste. Die teste ich in der Regel auch nicht vor Release, das muss man dafür ganz, ganz klar anmerken. Wenn es in irgendeiner Form um E-Sport geht, bin ich grundsätzlich ausgeschlossen davon, es zu testen, bevor es an die Öffentlichkeit dringt. Mhm. Aber dennoch, auch nach Release, muss es ja getestet werden. Mhm. Und wenn es irgendwelche Meldungen gibt, und dann habe ich halt mal vielleicht eine Stunde oder zwei, die ich dann mit so einem Auto verbringe, ist eine Stunde oder zwei, die ich dann mehr habe gegenüber jemandem, der es einfach eben nicht tut, ne?
Wie viele Stunden hast du auf Steam schon?
Ah, ich schau mal schnell nach. Das dürfte
paar tausend
möglicherweise locker, oder? Möglicherweise so um die 6.000 sein. So. Okay, ja, gut. Wenn man
ja.
Ich würde sagen, wenn man noch die ganzen anderen Simulationen hinzuzählt und die Zeit vor Steam. Der Faktor ist ja auch erst seit 2016 auf Steam. Ich denke, alles zusammen ist wahrscheinlich 10.000 Stunden, kein Problem.
Das heißt, du hast 250 Stunden. Ne, warte, 250 Tage, meine Güte, nicht Stunden. 250 Tage hast du auf dem Account. Welches, habe ich richtig gerechnet?
Ich habe jetzt gerade tatsächlich keinen Rechner im Kopf angeschmissen, aber ich glaube, das kommt sogar hin. Das hatte ich irgendwann auch mal, diese Nummer.
Krass.
Ja. Aber ich sag mal, das Einzige, was wirklich online stattfindet davon, ist, ich sag mal, gut ein Drittel R-Faktor. Und alles, was ich in Assetto Corsa Competizione mache, ist eigentlich auch grundsätzlich online. Aber alles andere ist halt bunt gemischt, in der Regel offline. Weil ich spiele auch relativ gerne mal Automobilista 1, jetzt neuerdings auch 2. Mhm. Assetto Corsa 1 habe ich tatsächlich nie wirklich angefasst, aber das lag auch eher daran, dass ich einfach keine Zeit für hatte. Und iRacing schmeckt mir überhaupt nicht wie das fährt. Also ich komme ja aus dem Kartsport und ich erkenne da eigentlich nichts wieder und das stört mich enorm.
Das ist so das Interessante, finde ich tatsächlich. Ich habe ja ganz offen ehrlich überhaupt keinen Vergleich zu einem realen Fahrzeug und so weiter. Also gucke ich, was macht mir am meisten Spaß in Kombination, wo hole ich das Beste raus im Gesamtpaket. Und das war eben, ich glaube, 2012 oder 2013 habe ich das Abo gelöst bei iRacing. Damals war iRacing insgesamt das beste Paket und dann bin ich halt dabei geblieben. Jetzt mit R-Factor, mit dem Competition-System, muss man auch sagen, das ist schon sehr, sehr interessant, aber da fehlt halt im Moment leider noch so ein bisschen die Community beziehungsweise auch die Userbase. Aber wenn man da jetzt, wenn ihr jetzt schafft, dann irgendwann mal so die 100, 200, 300.000 Spieler zu haben, dann sieht das wahrscheinlich ganz anders aus.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Schwierigkeit aktuell ist, dass es mehr oder weniger Richtung Profi-E-Sport geht im Moment, hauptsächlich. Der alles darunter kannst du menschlich nicht handhaben, ab da brauchst du das System. Und das Competition-System scheint einfach noch nicht gut genug ausgereift dafür zu sein, dass genau das regelmäßig so funktioniert. Und entsprechend ist die Playerbase auch einfach nicht gegeben. Aber ich denke mal, es ist jetzt mit den letzten paar Updates deutlich einfacher geworden für Neueinsteiger, sich das Spiel mal im Sale irgendwann zu schnappen, einmal auszuprobieren und vielleicht dann auch da zu bleiben. Also ich verliere da die Hoffnung nicht.
Was wäre denn, die Frage hast du schon mal gestellt bekommen, wenn oder müsstest du eigentlich gestellt bekommen haben, was wäre für dich denn die optimale Simulation?
Schwierig. Also, wo fangen wir an?
Also du musst jetzt nicht sagen, eine der Simulationen, sondern was ist die Option?
Ja, genau. Ja, also. Die Infrastruktur von iRacing gepaart mit der, nicht Nutzerfreundlichkeit, wie nennt sich das Wort? Du kannst ja mit R-Factor 2 quasi alles machen. Da kannst du ja quasi einfach die Server-Software runterladen und los geht's. Da brauchst du ja nicht auf die Infrastruktur dich zu verlassen. Wenn man das paart mit der R-Factor 2 Physik-Engine und dem Content, die Liebe, die da reingesteckt wurde von Automobilista 1 und dann natürlich der neuen R-Factor 2 Sound-Engine, weil sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Als Grafik-Engine kann man da ja einiges kombinieren, weil jede Engine hat da Stärken und Schwächen. Und dann hat man eigentlich quasi die ultimative Simulation in dem Sinne. Also von Content-Sachen reine Masse müsste man auch einige Simulationen kombinieren, weil jede Simulation hat irgendwas, was sie da besonders attraktiv macht. Aber deshalb gibt es ja so viele Simulationen, deshalb sind die auch alle aktiv. Jeder hat irgendwas anderes zu bieten. Ne?
Und manche findest du trotzdem überall. In den Top-Ligen oder in den Top-Events sind es dann doch immer wieder ähnliche Piloten. Außer wenn du in den iRacing-Bereich schaust. Ich glaube, iRacing ist tatsächlich so die einzige Simulation, die sich wirklich ein bisschen rausschiebt, oder? Sonst findest du, also R-Factor, viele, die in R-Factor unterwegs sind, sind auch in den anderen unterwegs, aber die iRacer sind eher in iRacing unterwegs und vielleicht mal dann auf R-Factor. Aber ganz selten dann in den anderen. Oder sehe ich das gerade ein bisschen falsch?
Eigentlich ähnlich, tatsächlich. So wie ich das beobachtet habe, spielen einige iRacer für Profi-Events auch sämtliche anderen Simulationen, weil sich von iRacing auf die andere Simulation relativ leicht umstellen lässt. Weil ab dann muss man halt einfach nicht mehr so vorsichtig fahren, man kann so ein bisschen die Sau rauslassen. Man muss ja in iRacing bekannterweise sehr, sehr vorsichtig sein mit den Autos. Ja. Und andersrum ist es allerdings deutlich seltener, weil Leute, die in andere Simulationen gewohnt sind, wirklich Schwierigkeiten haben mit iRacing, manchmal einfach keine Lust haben, dafür die Gebühren zu zahlen und dann fahren die das einfach seltener. Also ob das tatsächlich so stimmt, wie ich das beobachte, das ist natürlich, sei mal dahingestellt. Und warum das ganze Phänomen auftritt, das sei auch mal dahingestellt, aber ja, ich denke mal ansonsten, also wie gesagt, iRacer sehe ich eigentlich überall. So R-Factor-Spieler, Assetto Corsa-Spieler, die sieht man auch, die wechseln auch zwischen Simulationen hin und her, je nachdem, wo gerade halt Events sind.
Ja, ich glaube, die Top-Fahrer schon, ja. Was ich so ganz interessant finde, was mir jetzt auch in diesem Zusammenhang auffällt, dass es dieses Simulation-Gebäsche, was es vor einigen Jahren noch gibt, das ist gar nicht mehr so existent. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, wo es da wirklich so hieß, ey, nee, es gibt nur die Simulation, alles andere ist Mist und wer das fährt, der ist überhaupt kein Sim-Racer und sowas. Ja klar gibt es das jetzt, wenn du meinetwegen GT Sport als oder Gran Turismo als Simulation bezeichnest. Klar gibt es dann welche, die sagen, hey, Moment mal, aber bei den Software-Endprodukten, wo wir sagen, hey, das sind Simulationen, da wird eigentlich nicht mehr so gegeneinander gegangen.
Ja, tatsächlich, das ist nachgelassen. Ich glaube, denen ist einfach langweilig geworden oder sowas. Irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr. Wenn man die ganze Zeit irgendwas basht, dann ist man selber natürlich auch nicht in guter Laune. Da kann man lieber seine eigene Sache einfach loben und dann sich da dabei belassen, dann ist das eben so. Aber ja, grundsätzlich haben, glaube ich, auch viele Leute mittlerweile festgestellt, über die Jahre, man kennt es, man wechselt von einer Simulation zur nächsten und dann wieder zur nächsten, weil immer gibt es irgendwas, das einen wirklich stört, dann hat man genug davon, wechselt zur nächsten, die hat es dann ja nicht mehr, bis sich da dann auch irgendwas rauskristallisiert, was einen stört. Und so haben viele einfach über die Jahre festgestellt, gut, alle Simulationen sind irgendwo Mist. Wir leben jetzt einfach damit. Die haben auch alle irgendwas Tolles, deshalb spüren wir sie ja alle. Ja.
Eben. Und dann kommt noch dazu, welches Equipment man nutzt, weil dann fühlt es sich ja auch nochmal ganz anders an, etc. Aber apropos Equipment, ich habe es, glaube ich, gar nicht gefragt, was fährst du für Equipment?
Ich habe einen SimuCube 2 Sport, nee, gar nicht Pro, Entschuldigung, mit einem Cube Controls, wie heißt das Teil? Ich kenne die Nummer jetzt nicht aus dem Kopf, aber das Lenkrad darauf ist ein Sparkopé 310. Also da haben die nur ein Modell von eigentlich. Also sollte relativ leicht zu finden sein. Auf einem Simlab GT1 Evo, glaube ich, war das, ne? Ja. Also und Heusingfeld Sprintpedalen. Also so relativ Standard High-End. Schön 32:9 Ultra-Wide draufgeknallt und los geht's.
Das ist so verrückt, ohne Spaß, wo man so sagt, ja, das ist eigentlich so das Standard-High-End-Produkt. Das ist mir jetzt so die letzten Tage so aufgefallen, wenn du überlegst, wenn man mit so Jüngeren spricht, die gerade in Sim-Racing einsteigen oder, generell Einsteigern spricht, die dann mit ihren Logitech und Thrustmaster kommen, vielleicht dann noch Fanatec, und wenn du dann schon länger dabei bist, dann hat eigentlich so gefühlt, oder so alle aus der alten Riege haben mal Minimum noch ihre Fanatec-Equipment, aber die meisten fahren dann schon Heusingfeld oder SimuCube. Also dieses High-End-Equipment, das ist so krass, diese Entwicklung. Ich muss eben richtig schmunzeln, also gemeint, so, ja, Standard-High-End, ne? Hat halt jeder.
Nee, also es ist ja, es gibt ja mittlerweile genug in der Preisklasse, aber das sind so die sich halt rauskristallisiert haben, weil sie einfach ziemlich gut sind, der Support klasse ist und die Software funktioniert. Und entsprechend, ich sag mal, jeder, der länger dabei ist, der gönnt sich dann über die Zeit auch irgendwann mal was, weil ich sag mal, wenn ich jetzt mir vor 10 Jahren ein T300 gekauft hätte für 300 Euro, hätte ich für 30 Euro im Jahr die Hardware gezahlt. Gut, dann hätte ich auch vielleicht für 80 Euro im Jahr die viel bessere Hardware haben können und viel mehr Spaß mit haben können. Und bei den meisten kommt es so langsam an, ja, das kann ich mir ja gönnen. Ich benutze das ja eh für Jahre. Sowas Teures hält sich ja sowieso viel länger. Letztendlich zahle ich da das Gleiche für die Nutzungsdauer wie für sowas Billigeres. Nur das Billigere ist natürlich für die Einsteiger attraktiver, die noch gar nicht wissen, ob denen das gefällt.
Ja, das ist... Aber glaube ich... Ja, ich überlege gerade... Dieses Thema, dass du denen immer sagst, kauf dir das erstmal nicht... Das habe ich schon ganz lange, habe ich jetzt nicht mehr diese Beratungsgespräche mitbekommen, wo dann wirklich welche reinkamen und sagten, ey, ich brauche das oder das oder das, das könnt ihr empfehlen oder ich will jetzt anfangen. Meistens hatten die Leute tatsächlich schon was und haben sich dann aufgeregt.
Ja, es gibt tatsächlich beide Seiten. Das kommt drauf an, wo man gerade schaut.
Also ich überlege gerade, weil ich hatte es wirklich schon. Entschuldigung, gerne dürft ihr Zuhörer da ja auch nochmal über Social Media Kontakt mit mir aufnehmen und schreiben, was ich da verpasse. Aber so dieses Klassische wie früher, dass einer irgendwo in eine Gruppe reinging oder in eine Community und dann schrieb, hey, ich will jetzt anfangen, welches Equipment brauche ich? Meistens haben die schon und dann wollen sie irgendwo mitfahren. Aber dass du so eine klassische Beratung hast und ja, ich weiß echt nicht mehr.
Tatsächlich sehe ich das hin und wieder noch, denn viele Leute vertrauen lieber auf irgendwas, was Leute ihnen persönlich sagen können aus eigener Erfahrung. Andere gehen dann auf YouTube und schauen sich dann da irgendwelche Reviews an. Das gab es ja früher gar nicht, deshalb war das früher einfach andersrum häufiger, dass Leute persönlich gefragt haben. Wie gesagt, das gibt's aber immer noch. Grundsätzlich würde ich dann sagen, für Einsteiger, ich sag jetzt mal so in der 300-400 Euro Preisklasse, irgendwas Gebrauchtes kaufen, ganz wichtig, gebraucht.
Logitech G27.
Ja, das ist schon wieder unter der Preisklasse. Das ist schon bei 200 Euro.
Ja, passt aber wenn es ins Budget nicht
tatsächlich. Passt. Yeah. Ja, nee, stimme ich zu. Ist eigentlich für Einsteiger echt optimal. Dann kann man sich das Ganze mal anschauen, ob einem das gefällt. Und wenn man es gebraucht kauft, ist der Vorteil, es hat kaum Wertverlust. Dann kann man es nämlich wieder verkaufen, wenn es einem nicht gefällt, ohne großartig dabei, ich sag jetzt mal, Verlustgeschäfte zu machen. Wobei mittlerweile Sim-Racing-Equipment so schwer ranzukommen ist, seit der Pandemie, da macht man generell eigentlich keine großen Verluste, wenn man es auch neu kauft.
Ich habe jetzt die Tage, ging es bei mir irgendwie drum, mal das Equipment zu bewerten irgendwo. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich kannst du es ja fast 1:1 zum Neupreis wieder verkaufen, das Gebrauchzeug. Das ist so krass. Aber es gibt halt in gewissen Preissegmenten gibt es halt auch so gut wie keine Wertverluste momentan. Das ist krass.
Ja, das ist ganz richtig. Vor allem, ich sag jetzt mal, High-End ganz besonders, weil da einfach so die Nachfrage da ist, dass viele Leute einfach nicht die Möglichkeit haben, sich das neu zu kaufen. Und dann zahlen die eben das Gleiche für das Gebrauchte. Oftmals, weil sie es einfach brauchen. Ja, und dann leben die eben damit. Aber das Zeug ist halt so gut, da zahlt man auch gerne so viel. Ich glaube, jeder, der mal mit so einem Simucube gefahren ist oder so mit Hösingfeld-Pedalen, der kennt das. Das ist ganz fantastisch. Wenn man selber keine hat, dann strebt man wirklich dahin, irgendwann mal sowas zu besitzen. Auch wenn man wirklich keinerlei Pläne schmiedet, selber tatsächlich sich sowas anzulegen. Aber der Wille ist einfach immer da.
Ja. Also bei mir ist es so, ich habe hier noch eine V2.5 Base mit diesem Formel 1, mit dem goldenen Formel 1 Lenkrad, weil ich damals eigentlich als genau aus diesem Grund als Wertanlage kaufen wollte, aber dann habe ich gedacht, komm, ich fahre jetzt einfach dieses Lenkrad, das ist ganz egal, und habe noch die V2-Pedale von Fanatec. Gut, ich fahre ja auch meinen Simulator vielleicht zweimal im Jahr, also wahrscheinlich ist es eh übertrieben krass, dieses Setup für so viel, wie ich fahre. Aber wenn ich unterwegs bin, fahre ich auch in der Regel ja dann irgendwo auf den Simulatoren. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ne? Muss man klar sagen. Und ich habe hier auch noch so zwei defekte Bremspedale von den Heusingfeld Sprint stehen. Aber die bringen mir halt nichts. Sonst würde ich die einbauen.
Die sich tatsächlich reparieren, aber da brauchst du natürlich nur noch ein Gaspedal für, sonst lohnt sich das ja gar nicht.
Ja, eben. Zweimal die Bremse. Aber ich habe kein Gaspedal. Jetzt stehen sie als Deko bei mir.
Das sind auch schöne Pedale, also ist auch kein Verlust.
Eben, habe ich geschenkt bekommen, von daher war mir das ganz egal. Warum auch immer man mir die geschenkt hat, aber habe ich genommen. Wahrscheinlich, weil derjenige einfach die nicht wegschmeißen wollte, das zu schade war.
Ja, das ist auch relativ schade, aber ich sag mal, Hösingfeld selbst macht das genauso. Ich habe auch eins kaputt gemacht, war allerdings tatsächlich ein Fehler der allerersten Welle von den neuen Sprintpedalen zu dem Zeitpunkt. Und der Fehler wurde korrigiert intern, da habe ich einfach ein neues Pedal bekommen. Das alte durfte ich behalten, weil was soll sonst damit passieren? Ja. Das finde ich super. Also diese Einstellung grundsätzlich, für einen Schrott ist es zu schade, sieht ja immer noch schön aus.
Ja, gut, und in den Massen, wo das mittlerweile produziert wird, ist das, glaube ich, viel teurer, wenn sie es dann noch vernichten müssen.
Ja, ganz genau. Und die Kosten, das Ganze da überhaupt erstmal wieder hinzukriegen, es lohnt sich einfach nicht.
Das ist eigentlich auch schon wieder verrückt. Wenn wir überlegen, wo wir herkommen, vom Simracing, das ist noch gar nicht so lange her, Scheibenwischer, Motoren, um den Sitz zu bewegen und jetzt dann solche Sachen und dann Eigenbaupedale und jetzt wird dann einfach geguckt, dass man aus Kostengründen sagt, komm, behalt den Kram. Das ist macht überhaupt keinen Sinn, zurückzuschicken. Und das bei High-End, ja, das ist total verrückt. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind auch ganz schön weit gekommen. auf der Uhr 52 Minuten steht bei mir schon. Gefühlt haben wir erst mal 10 Minuten geredet. Die Zeit ist verrannt. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Wenn man dich irgendwo finden möchte oder finden soll, auf Social Media oder sonstigen, wo darf man denn bei dir einfallen oder über welches Social Media Tor darf man bei dir einfallen?
Also tatsächlich bin ich auf Social Media kaum aktiv. Okay. Ich lese zwar selber zum Teil, aber von mir selber Posts gibt es überhaupt keine. Aber ich sag mal, wer tatsächlich Kontakt aufnehmen will, auf dem R-Factor 2 Discord bin ich quasi immer erreichbar. Das wird sich auch nicht ändern. Also da steht eigentlich immer das Tor offen.
Okay. Also wenn ihr Fragen habt oder dann ja natürlich auch Beschwerden, wenn das Auto nicht so klingt, wie es klingen soll, dann wisst ihr, wo ihr euch beschweren dürft. Na Quatsch.
Sehr gerne.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, du gibst mir ein Update, wann das Update raus ist, dass man da auch direkt reinhören kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es mag zwar nur der Ton sein, aber der Ton, der ist auch sehr, 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 sehr wichtig.
Ja, ein paar andere Sachen haben wir auch noch, aber ja, darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel jetzt neue Funken, neues nasses, was haben wir, Regen? Irgendwas mit Regen haben wir gemacht, dass, glaube ich, jetzt die Regenlinie tatsächlich auch relevant wurde und ein paar andere Änderungen. Also es steht ein großes Update an. Das Ganze lässt sich auch jetzt schon ausprobieren. Wir haben da diesen Release Candidate Branch, das ist quasi eine Public Beta. Da kann man es schon ausprobieren, muss allerdings eventuell mit Fehlern rechnen. Aber die lassen sich ja dann melden und dann werden die behoben.
Es ist schon eine richtig krasse Simulation, ne? Da ist so viel drin, ne? Das ist eigentlich verrückt, dass die immer noch so klein ist. Weil alle wünschen sich, aber ja, wahrscheinlich ist tatsächlich das Competition-System. Sei es drum, wir drücken die Daumen. Vielen, vielen Dank für deine fast Stunde, die du dir Zeit genommen hast. Ja, eigentlich ein bisschen mehr, weil wir ja schon ein bisschen früher uns getroffen haben. David Braune war das. Viele, viele interessante Facts von dir. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei, aber der Podcast darf nicht zu lang sein, sonst ist er zu lang. Ja, das war auch jetzt die größte Weisheit und ich hoffe, dass jetzt hier irgendwie mal Ruhe reinkommt und das Ganze ist nicht zu hören auf dieser Podcast-Spur, sonst muss ich tatsächlich das allererste Mal hier wirklich bearbeiten. Das würde ich mir gerne ersparen. Danke dir, Devin Braune. Danke, Devin, für deine Zeit. Ja, und wenn ihr das gehört habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, warum ihr euch in Zukunft A-Faktor 2 unbedingt anschauen solltet.
Ja, danke für die Einladung.